Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja. Auch nach dem Fastenthema werden wir uns nochmal sprechen. Ich weiß nicht, wer hat sich denn schon mal mit diesem Thema mal beschäftigt, Fasten? So. Ja, der eine oder andere, ja. Also, wenn ich darüber nachdenke, also da breche ich nicht gleich in Freudenstürme irgendwie aus. Und trotzdem ist es ein Thema, wo wir uns als Christen mit beschäftigen sollten. Und Jesus selber, der sprach mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit über dieses Fasten. In der Bergpredigt zum Beispiel im 6. Kapitel, da sprach er, ja, das können wir vielleicht als Pflichten eines Christenmenschen bezeichnen, über drei Pflichten. Das eine ist das Almosen geben, das andere ist das Beten und das dritte ist das Fasten. Und jedes Mal beginnt er seine Ausführungen mit diesem kleinen Wörtchen wenn. Wenn du Almosen gibst. Wenn du betest, wenn du fastest. Da steht nicht falsch, ne, sondern wenn. Also scheint Jesus, so interpretiere ich das zumindest, von einer gewissen Selbstverständlichkeit auszugehen. Weiß nicht, Fasten ist ein Thema in freikirchlichen Kreisen, steht nicht gerade so auf der obersten Prioritätenliste. Jedenfalls in meiner über 20-jährigen Christenlaufbahn habe ich, glaube ich, eine einzige Predigt darüber gehört. Habt ihr schon mal eine Predigt über Fasten gehört? Eins, zwei, drei? Okay, der Rest nicht? Dann wird es ja Zeit. Wir wollen uns heute Morgen diesem Thema annähern. Also da gibt es ganz viel in der Bibel zu lesen drüber. Könnt ihr mal nachschauen. Wir wollen uns diesem Thema heute Morgen mal annähern. Ich weiß nicht, was du für eine Sehnsucht in deinem Herzen hast. Jesus hat ausgerufen, als er hier auf der Erde war, dass das Reich Gottes angebrochen ist mit seinem Kommen. Der Abglanz der Herrlichkeit Gottes, der Herrlichkeit des Himmels, ist in diese durch Sünde durchdrungene und vom Teufel geschlagene Welt hereingekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich sehne mich danach, dass die Werke Gottes hier in dieser Zeit auf dieser Welt zu erleben sind. Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, da gibt es einige Gottesdiener, die das erlebt haben. Und wir können uns genauso als Werkzeuge Gottes zur Verfügung stellen und uns von Gott benutzen lassen. Lass uns doch einfach mal in die Bibel hineinschauen und schauen, was die Menschen in Bezug auf dieses Thema erlebt haben. Was ist biblisches Fasten? Wir haben vorhin von Caro gehört, von ganz vielen Menschen, die in der Bibel gefastet haben. Und Fasten ist ja nicht gleich Fasten. Wir wollen mal versuchen, eine Definition dafür zu finden. Vielleicht ist es ganz gut, erstmal zu sagen, was ist es denn nicht? Also, biblisches Fasten hat in erster Linie nichts damit zu tun, damit wir unseren Körper entgiften oder entschlacken oder Gewicht abzunehmen oder unserem Körper einfach was Gutes zu tun. Das ist ein positiver Nebeneffekt, hat bestimmt der eine oder andere schon erlebt. Fasten in der Bibel hat immer einen geistlichen Aspekt und bleibt nicht auf das Körperliche begrenzt. Und selbst wenn Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 26 und 27 sagt, dass er seinen Körper zerschlägt und knechtet, also bitte nicht wörtlich nehmen, ja, dass er seinen Körper zerschlägt und knechtet, so tut er das auch mit einer geistlichen Begründung, indem er nämlich sagt, ich kann doch nicht anderen predigen, ja, und selber verwerflich leben. Er sagt damit nichts anderes, nicht der Leib mit all seinen Begierden und mit seinen Bedürfnissen beherrscht mich, sondern ich als Person beherrsche meinen Leib. Fasten dient nicht dazu, Gott irgendwie beeindrucken zu können. Es ist keine Währung, die wir irgendwie einzahlen. Ich faste viel, ich faste lang, keine Ahnung, ja. Kann man sich irgendwie so wie so ein Geldstück vorstellen, ja. Fasten kriege ich. Wenn ich lange faste, kriege ich viel. Ne? Dann haue ich das rein in meinen Gebetserhörungsautomat, ja, und unten kommt dann das Gewünschte raus. So ist Fasten nicht zu verstehen. Ein Beispiel. David hat auch gefastet. Nachdem er Ehebruch mit Bathseba begangen hatte, entstand ein Kind. Dieses Kind wurde geboren und war schwer krank. Dem Tode nahe. Und was machte David? Er fastete. Warum? Weil er nicht wollte, dass dieses Kind stirbt. Es starb trotzdem. Also es ist da kein Automatismus irgendwie drin. Das heißt aber auch nicht, dass Fasten jetzt keinen Einfluss auf irgendwie Gebetserhörung hätte. Da komme ich aber noch dazu. Ein vorletzter und vielleicht auch der wichtigste Punkt diesbezüglich. Fasten kann uns niemals vor Gott gerecht machen. Fasten kann uns niemals vor Gott gerecht machen. Das wurde in der Kirchengeschichte unterschiedlich auch interpretiert. Im Hochmittelalter wurden da Gesetze und Verordnungen aufgestellt und haben den ursprünglichen Zweck des Fastens deformiert. Und selbst die Reformatoren stellten das Fasten nicht in Frage, aber seit dieser Zeit hat es zunehmend an Bedeutung verloren, weil sie zu Recht die große Gefahr sahen der sogenannten Werksgerechtigkeit. Das heißt, dass man vor Gott durch solche Taten irgendwie besser ist, gerechter ist, vielleicht sogar seine Erlösung damit erkaufen kann. Und so führte diese Angst vor einer falschen inneren Haltung zum Vergessen dieser Praxis oder man hat es überhaupt nicht mehr ausgeübt. Und auch im freikirchlichen Bereich kam es in der Geschichte kaum vor, außer beim Begründer der Methodistenkirche, John Wesley, da hat es einen bestimmten Platz gehabt. Fasten ist keine religiöse Übung, vielleicht auch nur für die Fortgeschrittenen im Glauben, sondern es ist eine Sache zwischen Gott und dir. Es ist nichts, was den Christen jetzt irgendwie aufwertet. Jesus selber hat gesagt, Matthäus 6, Verse 17 und 18, da sagt er, wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ich bin so ein bisschen hängen geblieben an diesem Wort. Vergelten heißt so viel wie zurückgeben oder auch heimzahlen. Fand ich interessanter Gedanke. Gott wird dir das Fasten irgendwie heimzahlen. Dabei geht es jetzt nicht irgendwie, boah, du leistest da etwas und Gott gibt dir was zurück, sondern hat auch was mit deiner Herzenshaltung zu tun. Was ist Fasten? Wir verstehen unter Fasten im Allgemeinen die Gewohnheit, sich für geistliche Zwecke vorsätzlich der Nahrung für eine gewisse Zeit zu enthalten. Nochmal, oder habt ihr es verstanden? Wir verstehen unter Fasten als die Gewohnheit, sich für geistliche Zwecke vorsätzlich der Nahrung für eine gewisse Zeit zu enthalten. Es kommt auch in der Bibel vor, dass man sich von Speise und auch von Wasser enthält, aber das ist sehr selten. Zum Beispiel bei Esther kam das vor und die hat zusammen mit ihren jüdischen Stammesgenossen sich 3 Tage von Speise und Wasser enthalten, weil da gab es eine schwierige Situation. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. Dann gibt es auch ein Komplettfasten über 40 Tage, allerdings nur an 2 Stellen. Eine davon ist, wo Mose 40 Tage und 40 Nächte bei Gott war, wo er dann später dann die 10 Gebote empfangen hatte. Aber das konnte er nur überstehen, natürlich, weil Gott da übernatürlich auch eingegriffen hat. Ansonsten ist es nicht zu empfehlen, nachzutrauen. Fasten kommt insgesamt, der Begriff, 63 Mal in der Bibel vor, 40 Mal im Alten Testament und 23 Mal im Neuen Testament. Und die Caro hat es schon angedeutet, oft im Zusammenhang mit Beten. Fasten ohne Beten habe ich jetzt nirgendwo in der Bibel entdeckt. Umgekehrt, Beten ohne Fasten geht natürlich schon. Doch aus welchen Gründen sollte denn jetzt ein Christ fasten? Sollte ein Nachfolger Jesu überhaupt fasten? Also nirgendwo in der Bibel steht da so eine genaue Anleitung nach dem Motto, wenn du fastest, dann hat es diese oder jene Auswirkungen. Aber wir können anhand der Bibel erkennen, was mit den Menschen passiert ist, die gefastet haben. Und was es bewirkt hat, was es für Auswirkungen gehabt hat. Gerade im Alten Testament lesen wir immer wieder, dass die Menschen, die von Gott auf ihre Sünden hingewiesen wurden, umgekehrt sind, also Buße getan haben. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben gefastet. Das, was in ihrem Herzen war, haben sie auch äußerlich ausgedrückt. Und was mir noch wichtiger erscheint, durch das Fasten wird eine Sache nämlich deutlich, die Ernsthaftigkeit. Sie haben es wirklich ernst gemeint, was sie da getan haben. Und das beste Beispiel sind die Menschen der Stadt in Ninive. Wir kennen die Geschichte. Jona predigte ihnen das Gericht Gottes, wenn sie nicht von ihren bösen Wegen umkehren. Jona 3, Vers 5, da steht, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und hier wird auch deutlich, dass das Fasten auch ein Zeichen der Demütigung ist. Der Fastende unterstellt sich der Autorität Gottes. Das hebräische Wort für Fasten bedeutet auch, dass Demütige sich beugen unter den heiligen Gott. Und wichtig für mich ist auch, dass es hier nicht um eine Sache ist, die irgendwie äußerlich nur ist, sondern hat immer auch was mit dem Verhalten der Menschen zu tun. Dass Gott änderte sein Vorhaben, nachdem das Volk in Ninive auch sein Verhalten verändert hat. Da heißt es, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Was bewirkt Fasten noch, oder was zeigt Fasten noch? Fasten aus reinem Herzen zeigt auch die Hingabe und die Leidenschaft für Gott. Hanna, eine 84-jährige Prophetin, da heißt es im Lukas 2, Vers 37, diente im Tempel ihren Gott mit was? Mit Fasten und Beten. Fasten ist ein Dienst an Gott. Nicht als Ritual, wo im Fasten selber diese Kraft steckt, sondern als ein Zeichen der Leidenschaft und der Ernsthaftigkeit. Und ich bin mir sicher, wenn jetzt hier Hanna wäre und wir sie befragen würden, wenn wir sie erleben würden, also ich stelle mir sie als eine wundervolle Frau vor, die eine echte tiefe Gottesbeziehung hat, weil sie sowas getan hat. Und Fasten macht sie und macht auch uns nicht zu einem besseren Menschen, sondern Fastende legen einfach das, was von der Welt uns belastet, für eine gewisse Zeit ab und wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Und gerade in unserer modernen, schnelllebigen und von mannigfaltigen Kommunikationsmöglichkeiten durchdrängten Welt erscheint mir so eine gesunde Enthaltsamkeit wirklich vonnöten. Hanna diente mit Fasten und Beten. Und scheinbar hat sie das auch sensibel gemacht. Sensibel, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Denn sie diente da im Tempel, dann kam ein Ehepaar mit so einem kleinen Kind rein, 8 Tage alt, und sie spürte und sie wusste, das, so wie es in der Bibel dann steht, das ist der Erlöser Jerusalems. Matthias, kannst du mal das nächste Bild zeigen? Wenn wir fasten, das nächste danach, kann man es erkennen?
Kennt ihr das?
Ja! Ein Mensch im Hamsterrad. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Da ist man drin und läuft und läuft und läuft und es hat kein Ende. Wenn wir fasten, durchbrechen wir oder hören wir einfach mal auf zu laufen in diesem Hamsterrad. Wir kommen zur Ruhe. Und wenn wir, ihr müsst mal die Zeit stoppen, wie viel Zeit ihr eigentlich für Essen braucht, ne? Mit allem drum und dran, Essen besorgen und so weiter, Spülmaschine abräumen, keine Ahnung, ja. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Wenn wir das Essen einfach mal weglassen, haben wir auf einmal Zeit. Kann keiner mehr sagen, ich habe keine Zeit. Da hast du dann die Zeit. Und diese Zeit kannst du hemmungslos und frei und ohne schlechtes Gewissen nutzen, um in die Ruhe und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ist das nicht toll? Ein bisschen Begeisterung kommt. Ich kann endlich zur Ruhe kommen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Oft ist es ja bei mir so, ich presse so meine Zeit mit Gott in irgendeine so eine Lücke rein, ja? Wenn ich das Hamsterrad zum Stehen bringe, aufsteige, dann ist meine Zeit mit Gott kein Lückenfüller mehr zwischen meinen vielen Aktivitäten, sondern ich nehme mir bewusst Zeit. Es ist kein Gespräch mehr, wie ich manchmal so das Gefühl habe, so zwischen Tür und Angel mit Gott, ne? Kennt ihr das auch in eurer Beziehung vielleicht so, ne? Da schreit man sich was von Zimmer zu Zimmer zu, ja, und dann wundert man sich, dass es nicht so richtig angekommen ist. Und genauso ist es mit Gott auch. Meine Frau, die lacht, die weiß, was ich meine. Da geht so manches bei mir verloren, ja. Wenn du dir bewusst Zeit nimmst für Gott, das ist was ganz anderes. Das ist wie so ein romantischer Abend, ne, bei Kerzenlicht, sitzt gegenüber und du siehst nur deinen Partner. Und dann kommt wirklich was an, wenn du was sagst. Und ich glaube, so scheinen wir auch die Stimme des Heiligen Geistes deutlicher wahrnehmen zu können. Wenn wir die Fastenzeit Jesus hat ja auch gefastet, 40 Tage, und zwar nach seiner Taufe, da wird noch mehr deutlich. Auf die Anfechtung Satans wusste Jesus ganz genau, wie er zu reagieren hatte. Auch da scheinbar hat er eine Sensibilität entwickelt, auf die Stimme Gottes zu hören und zu wissen, was muss ich jetzt tun, um der Anfechtung zu widerstehen. Nach seiner Wüstenzeit, nach dieser Zeit des Entbehrens, des Fastens und gewiss auch der Schwachheit, bekam er dann neue Kraft, die er empfangen hatte. Jesus wurde getauft. Was passierte dann nach der Taufe? Der Heilige Geist kam auf ihn wie eine Taube. Und dann heißt es, voll Heiligen Geistes ging er dann in die Wüste oder der Heilige Geist hat ihn da geführt. Und nach dieser Wüstenzeit, nach diesem Fasten, nach dieser Zeit der Entbehrung, wie kehrte er wieder zurück? Amen, Schwester, laut, in der Kraft. In der Kraft des Heiligen Geistes. Könnte was mit dem Fasten zu tun haben. Und danach erst beginnt Jesus seinen vollmächtigen Dienst in der Verkündigung. Es passieren Zeichen und Wunder. Jesus zieht sich zum Gebet und zum Fasten zurück, sucht die Beziehung zu seinem himmlischen Vater, agiert nicht mehr eigenmächtig, sondern aus der Macht und aus der Kraft dessen, der ihm den Auftrag gegeben hat. Paulus und seine Mitstreiter, das lesen wir in Apostelgeschichte 13, dienten ebenso mit was? Mit Fasten und Beten. Und was passierte da in Apostelgeschichte 13? Auch da erhielten sie vom Heiligen Geist eine Weisung, nämlich dass sie Barnabas und Saulus aussenden sollten in die Mission. Ähnlich geht es auch Nehemia. Kennt ihr Nehemia? Der lebte als Jude in der Verbannung beim persischen König, jetzt Achtung, Artaxerxes, den Ersten. Und er hörte von Jerusalem, wie es in Schutt und Asche lag, wie die Mauer zerstört wurde oder war. Was machte der? Was macht er? Er fastete und betete. Sehr gut. Und was passierte? Auf einmal bekam er eine Vision, wie es weitergehen sollte mit dieser Stadt. Fasten hat auch hier scheinbar so seine geistliche Wahrnehmung geschärft. Und trotzdem muss man sagen, Gott lässt sich durch Fasten nicht manipulieren. Fasten verändert nicht Gott. Er lässt sich dadurch nicht gnädiger stimmen. Aber es könnte uns verändern. Nicht Gott braucht das Fasten, aber vielleicht brauchen wir das Fasten. Nicht Gott braucht das Fasten, aber vielleicht brauchen wir das Fasten. Ich möchte euch noch eine Bibelstelle nicht vorenthalten, die auch nicht ganz umstritten ist. Und zwar Markus 9, die Verse 14 bis 29 möchte ich jetzt nicht alles lesen. Die Geschichte, ein Vater bringt seinen von einem Dämonen besessenes Kind zu den Jüngern. Die beten und es passiert nichts. Und später kommen dann die Jünger zu Jesus und sagen, Herr, warum konnten wir ihn nicht heilen? Warum konnten wir diesen Dämonen nicht austreiben? Und Jesus antwortet, diese Art kann nur durch Beten und Fasten ausgetrieben werden. Wobei, und das ist jetzt das Besondere an dieser Stelle, also die Bibel ist ja zusammengestellt aus verschiedenen Handschriften, ja. Und bei manchen alten Handschriften fehlt dieser Zusatz mit dem Fasten. Also da steht nur Beten. Ich habe mir die Frage gestellt, warum? Vielleicht, damit das Fasten nicht irgendwie als Ritual angesehen wird für göttliche Heilung. Also, nach dem Motto, Fasten führt immer dazu. Ja? Das ist wie so eine Methode, faste und dann klappt es. Ja? Wie, du schmeißt irgendwas in den Automaten rein und es klappt. Aber so ist Gott nicht. In der Parallelstelle wirft Jesus seinen Jüngern diesbezüglich auch Kleinglauben und Unglauben vor. Fasten ist jetzt nicht irgendwie so eine Geheimmethode für erfolgreiche Geistesgaben, aber es scheint ein Mittel zu sein, die Nähe zum himmlischen Vater und somit auch den Glauben zu fördern. So, ihr habt es gleich geschafft. Ich komme zum Ende. Ich glaube, dass es noch ganz viel über das Fasten zu sagen gibt, auch Jesaja 58, könnt ihr mal lesen, das ist auch sehr interessant. Für uns bleibt die Frage, welche Relevanz hat denn das Fasten in deinem Leben? Hat es überhaupt eine Relevanz? Jesus, also ist mein größtes Vorbild, ich hoffe euer auch, und er hatte mal gesagt, ihr sollt die Werke tun, die ich auch tue. Und das allein ist schon ein Grund für mich, dieses Thema anzugehen und auch zu fasten. Und sicherlich, man kann Fasten falsch verstehen, man kann es auch missbrauchen. Fasten macht uns zu keinem besseren Menschen und erst recht nicht kann es uns irgendwie rechtfertigen. Und doch kann Fasten ganz viele positive Auswirkungen haben. Fasten ist Dienst an Gott. Fasten hilft uns, demütig zu bleiben und die rechte Haltung vor Gott zu bewahren. Es kann ein Zeichen sein unserer Sehnsucht nach Gott, ein Zeichen der Leidenschaft, für seine Sache zu dienen. Es kann uns aber auch sensibel machen für die Stimme des Heiligen Geistes und die Ernsthaftigkeit unseres Gebets unterstreichen. Es hat Einfluss auf unsere Gottesbeziehung und kann deshalb durchaus auch die Vollmacht unseres Gebets fördern. Gott lässt sich nicht manipulieren. Fasten verändert nicht Gott, sondern uns. Ich möchte schließen mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer, der gesagt hat, Jesus setzt als selbstverständlich voraus, dass die Nachfolgenden die fromme Übung des Fastens halten. Solche Übungen haben den einzigen Zweck, den Nachfolgenden für den ihm befohlenen Weg und für das ihm befohlene Werk bereiter und freudiger zu machen. Amen. Ich glaube, Fasten ist schon ein Abenteuer, aber ich denke, wir können auch ganz viel erleben, wenn wir es tun. Amen.